Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich freue mich, dass wir heute miteinander eintauchen dürfen in den Kern des Evangeliums. Die Perikope für diesen Sonntag stellt uns in einem Satz vor Augen, worum es in der Bibel geht. Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, jetzt wecke und stärke du auch unseren Glauben heute Morgen durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel hat viele Geschichten. In der Bibel, da steht viel drin. Aber dann hat die Bibel auch einen Kern. Und im Kern der Bibel, da steht dieses Wort, das uns heute Morgen aufgegeben ist. Manche von uns kennen das im Internet. Da gibt es Seiten, wo man ganz schnell Zusammenfassungen von Büchern lesen kann. Das mag ganz hilfreich sein in der Vorbereitung auf eine Prüfung, auf das Abitur. Wissenschaftliche Artikel haben oft ein Abstract, eine Zusammenfassung am Anfang. Auch das ist ganz praktisch. Man erspart sich so, den Artikel lesen zu müssen. Bei der Bibel ist es etwas anders. Es lohnt sich, die ganze Bibel zu lesen. Aber mit unserem heutigen Bibelwort ist uns auch so eine Zusammenfassung des Evangeliums gegeben. Dieses Wort, das im Zentrum unserer Perikope heute Morgen steht, ist so bekannt, dass viele von uns es wahrscheinlich auswendig kennen. Ja, es gibt Verse in der Bibel, die sind so bekannt, dass wir auch überhören, worum es eigentlich geht. Und ich denke, Johannes 3, Vers 16 gehört dazu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Haben Sie das gehört? Gott liebt diese Welt. Wer das versteht, wer das wirklich versteht, wer das, wenn Sie das heute Morgen in Ihrem Herzen wirklich verstehen, der ewige Gott, der souveräne Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der diese Welt, der ihr und mein Leben, der alles in seiner Hand hält, der hat sie lieb. Wer das versteht, bei dem können die Sorgen und Fragen und Ängste ein wenig weichen. Der über den Wolken thront, der hat mich lieb. Dass Gott uns liebt, dass er mich liebt, dass er dich liebt, das ist eine ungeheure Wahrheit, die wir ja kaum begreifen können. Ich werde das nie vergessen. Während meines Theologiestudiums in Tübingen durfte ich ein Auslandsjahr in London machen. Ich war dort in einer anglikanischen Innenstadtgemeinde. Es gab dort in einem Juweliergeschäft einen schrecklichen Überfall. Der Räuber hatte eine Waffe. Er drohte und erschoss dann. Im letzten Moment warf sich eine Mutter in den Lauf des Schusses und rettete so das Leben ihrer Tochter. Und in unserer Gemeinde, der Pfarrer nahm dieses zum Anlass und nahm es als Illustration für dieses Bibelwort. Was auch immer diese Tochter im Lauf ihres Lebens erleben wird, nie wird sie daran zweifeln. So sehr hat meine Mutter mich geliebt. Und das ist nur ein Bild für das, was Johannes, was Jesus uns hier sagt. Kurz zum Kontext. Was passiert hier eigentlich? Das Kapitel Johannesevangelium, Kapitel 3, das ist ganz dicht und in sich auch nochmal eine Zusammenfassung der Bibel. Ein Mensch begegnet uns dort, Nikodemus. In ihm steht die ganze Menschheit vor uns, ein frommer Jude, ein rechtschaffener Mann. Und dieses Wort, was Jesus dann hat für ihn, das gilt auch für den freundlichen Hindu und für den besinnlichen Buddhisten und für den ernsthaften Islamgläubigen und für den Humanisten, für uns alle. Nikodemus, der kam mit Fragen zu Jesus und Jesus gab ihm überraschende Antworten. Damit hatte Nikodemus nicht gerechnet. Jesus konfrontierte ihn damit, dass alles, was er zu bringen hatte, nicht reichte, um Gott zu begegnen. Du musst von Neuem geboren werden, sagte Jesus. Nikodemus sagte, wie soll das gehen? Und Jesus erklärt es ihm. Und dann kommt es zu diesem Kernvers, den wir heute Morgen bedenken möchten. Vier Gedanken zu unserem Bibelwort. Der erste Gedanke, da geht es um die Quelle. Die Quelle, das ist Gottes Liebe. Stellt sich Gottes Liebe vor wie einen riesigen See, unendlich weit, unendlich tief. So sehr liebt Gott sie und mich. Viele Menschen haben eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Sie denken, Gott sei ein strenger Richter, hat da die Strichliste, wo wir Fehler machen, da wartet er nur drauf. Und dann sagt die Bibel etwas ganz anderes. Gott ist die Liebe, Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 16. Und diese Liebe ist mächtig, sie durchdringt alles. Und wenn wir dann staunen, was hier in Bethel geworden ist, wenn wir uns die Entstehungsgeschichte vor Augen stellen, und das ist ja nur eine Geschichte der unendlich vielen Geschichten aus dem Reich Gottes, von Liebe, von dieser Gottesliebe getrieben, haben Menschen hier in Bethel und weltweit sich ihrem Nächsten zugewandt. Das ist die Wirkungsgeschichte von unserem Kerngedanken der Bibel. Gott ist die Liebe. Gott liebt diese Welt, aber jetzt dürfen wir es nicht falsch verstehen. Die Welt, da kann man ja vor lauter Bäumen den Wald oder vor lauter Wald die einzelnen Bäume gar nicht mehr sehen. Gott liebt die Welt nicht im Sinne, wie wir Frankreich lieben oder sagen, wir lieben Afrika und die Afrikaner. Nein, da meinen wir ja alle zusammen, aber nicht den Einzelnen. Wenn es heißt, Gott liebt diese Welt, dann meint es, er sieht jeden Einzelnen, er sieht sie und mich. Er liebt diese Welt, indem er uns alle liebt. Nicht allgemein, persönlich, das darfst du, das darf ich persönlich nehmen. Er liebt dich. Und das ist die revolutionäre Botschaft und auch ein Grund, warum Christen bedrängt und verfolgt werden. Stellen Sie sich vor, in Indien das Kastensystem. Und jetzt gibt's ganz unten die Unberührbaren, die Ausgestoßenen, die Dalit. Und nun hören sie das Evangelium, dass der ewige Gott dich liebt, einen Plan hat für dein Leben. Und sie kommen zu diesem Glauben, sie werden frei von all der Ungerechtigkeit und auf einmal verändert sich Gesellschaft. Und das führt zu Spannung, einer der Gründe von Bedrängung in Indien. Und dann meint Johannes in seinem Evangelium mit Welt ja auch noch etwas Dunkles, etwas Sündiges, etwas Schwieriges. Das heißt, der Gott, der uns liebt, liebt uns trotz aller unserer Schuld, trotz all unserem Versagen. Er liebt uns, wie wir sind. Und jetzt sitzt du hier und sagst, das kann ich ja gar nicht glauben, das kann doch gar nicht sein. Aber dann entdecken wir doch in der Bibel, wen liebt Gott am meisten? Die Prostituierten? Die Sünder, die Zöllner, so sehr. Gott liebt Versager, Gott liebt gebrochene Menschen, Gott liebt sie und mich. Ein zweiter Gedanke, die Quelle. Und aus dieser Quelle strömt jetzt der Fluss der Gnade. Gott sandte seinen Sohn. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser große See der Liebe Gottes, aus diesem See fließt ein Strom, rauscht mit gewaltiger Kraft, bahnt sich einen Weg durch Felsen und Täler, durch Zeit und Ewigkeit. Und dieser Strom ist Jesus Christus. Und in diesem Jesus begegnet uns die Liebe Gottes. Jesus ist der Einzige, der eingeborene Sohn, den Gott der Vater gegeben hat. Dieser Jesus, der am Kreuz hing, das war nicht ein tragischer Zufall der Heilsgeschichte, das war der Plan Gottes, seine Liebe umgesetzt für dich und für mich. Was keiner tun konnte, das tat Gott. Er gab seinen Sohn. Und nun sagt uns der Wochenspruch, dass er seinen Sohn gab, als wir noch Sünder waren. Er gab seinen Sohn für die, die ihn verachteten. Was für eine Geschichte, Gottes Geschichte, seine Heilsgeschichte mit dieser Welt. Jesus kam nicht auf diese Welt, um nette Reden zu halten, um Vorbild zu sein. Er kam, um für uns zu sterben, um das Urteil zu tragen, das wir verdient hätten, um uns den Weg frei zu machen zum Vater. Und wer sich darauf einlässt, wer darauf vertraut, wer darauf sein Leben baut, sagt uns Jesus, der ist gerettet. Die Quelle, der Strom, ein dritter Gedanke, der Schöpflöffel, das ist unser Glaube. Es ist ja ein Problem, wenn wir diesen Strom haben und daneben stehen und verdursten, weil wir nicht hingehen und trinken. Stell dir vor, du stehst da in der Dürre am Ufer, du schaust auf das Wasser, aber du trinkst nicht. Was bringt es dir? Nichts. Liebe Gemeinde, und da ist es so tragisch, dass es so viele Menschen gibt in dieser Welt, in dieser Zeit um uns her. Sie hören von Jesus, sie wissen von Jesus, sie ahnen von Jesus, aber sie machen nichts damit. Sie glauben nicht. Sehen Sie, es reicht nicht, dass wir das, was in der Schrift steht, für wahr halten. Es geht doch darum, dass Sie, dass ich das für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir sagen, darauf baue ich mein Leben. Ich nehme diesen Schöpflöffel des Glaubens und trinke das Wasser des Lebens. Ich nehme den Krug meines Lebens und tauche ihn ein in diesen lebendigen Strom. Ich trinke. Und dann, liebe Gemeinde, dann geschieht das Wunder, mein Lebensdurst wird gestillt. Das meint Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Ich bekomme ein neues Leben. Helmut Thielicke hat es so ausgedrückt, mein Leben darf noch einmal neu beginnen. Vielleicht sitzen Sie jetzt hier und denken, ich will das glauben, aber ich kann es nicht glauben. Dann bitten Sie doch Jesus darum. Es steht ja am Eingang unserer Kirche, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er selber lädt uns ein. Sagen wir es ihm doch, wie es um uns steht. Herr, ich bin ein armseliger, ein beladener Mensch, so einer bin ich. Aber ich will zu dir gehören. Ich will zu dir kommen. Und dann antwortet er, und Sie wissen doch, was er versprochen hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und jetzt kommt dieser Schöpflöffel. Das ist ja nicht nur der Krug unseres Lebens, das sind wir ja selber. Wir dürfen hineinspringen in diesen Strom, so wie es in dem alten Heilslied heißt. O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt rein und mächtiglich. O glaubst, es fließet für dich. Wer sich darauf einlässt, der wird mitgerissen, direkt in die Arme Gottes. Und nun ein letzter Gedanke. Die Quelle, der Strom, der Schöpflöffel und das Ziel. Das Ziel ist klar. Du sollst leben. Die ganze Bibel hat eine einzige Botschaft. Der allmächtige Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Schon im Alten Testament sucht er Adam und Eva im Garten. Er begegnet immer wieder gebrochenen Menschen wie Ihnen und mir. Und er möchte sie zu sich ziehen, wie eine Henne, die Küken sammeln möchte unter ihren Flügeln. Du sollst leben. Das ist der Hammer. Was hier geschieht, wenn wir von diesem Wasser trinken, bekommen wir ewiges Leben. Viele Menschen denken, das ewige Leben, das kommt dann irgendwann mal nach dem Tod. Nein, nein. Das ewige Leben, das beginnt jetzt. Die neue Qualität des Lebens, das beginnt jetzt. Dieser Friede Gottes, der darf jetzt unsere Herzen erfüllen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und wissen Sie, was das bedeutet? Wir leben ja in unruhigen Zeiten. Das bedeutet, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Das bedeutet, dass wir den hinter uns wissen dürfen, der noch zu einem tobenden Sturm und zu einem brausenden Meer sagen kann, Ruhe ist. Dieser Jesus, der auch noch der Herr über den Tod ist, diesem Jesus vertrauen wir. Und dann gibt es natürlich in diesem Vers auch das andere, das Tragische. Denn Jesus sagt ja, dass mit dem Leben, das sagt er ja, dass Leute nicht verloren gehen sollen. Das ist das Kehrstück dazu, eine verlorene Welt. Die Dürre, der Durst, der Tod, die Herzen, die Jesus nicht aufnehmen, das Wasser, das sich vergeblich ergießt, da, wo alles beim Alten bleibt. Und das war ja dieses Gespräch zwischen diesem einen Menschen, dieser Menschheit und Jesus, dieser Suchende, der in der Nacht zu Jesus kam. Und Jesus ringt mit ihm und lädt ihn ein, frei zu werden aus der Verkrümmtheit und Verlorenheit seines Lebens. Und das ist das Evangelium. Noch einmal zu unserem Liedvers, den ich gerade zitiert habe. Wohin dieser Strom sich nur immer ergießt, da jubelt und jauchzet das Herz, das nunmehr den köstlichen Segen genießt, erlöset von Sorgen und Schmerz. Und darum im Kehrvers, O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaubst, es fließet für dich. Und jetzt? Ich komme zum Schluss. Jetzt stehen wir da, am Ufer dieses mächtigen Stroms. Was wollen wir tun? Was wollen Sie tun? Drehen wir um? Gehen nach Hause? Oder wollen wir nicht heute Morgen ganz neu den Krug unseres Lebens, unseres Herzens in dieses Wasser eintauchen? Gott hat alles gegeben. Die Frage ist, nehme ich es an? Die Quelle Gottes Liebe. Der Strom dieses Gnadenopfer in Jesus. Gott hat alles getan. Jetzt sind wir dran. Tauchen wir den Krug unseres Lebens in das Wasser seiner Gnade. Wir haben über den Kern des Evangeliums gesprochen. Wir haben auf Johannes 3, Vers 16 gehört. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben vier Gedanken unterstrichen zu diesem Text. Die Quelle, Gottes Liebe, der Fluss, Gottes Gabe, der Schöpflöffel, unser Glaube, das Ziel, das ewige Leben. Und jetzt gibt es Christen, die dieses ewige Leben gefunden haben, die diesen Schatz im Acker gefunden haben, die diese köstliche Perle gefunden haben und die verstanden haben, das, was ich in Jesus habe, ist mehr wert als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und diese Christen sind bereit, noch angesichts der Todesgefahr zu sagen, um nichts in der Welt lasse ich los, was ich im Glauben habe. Lieber lasse ich dieses Leben los. Und das ist das Zeugnis der bedrängten Gemeinde. Und da möchte ich Ihnen einfach einige Schlaglichter erzählen, einige Menschen vorstellen. Menschen, die um des Evangeliums willen in Gefängnissen weggesperrt sind. In diesem Moment rechnen wir damit, dass vielleicht 100.000 Christen weltweit nur wegen ihres Glaubens in einem Gefängnis schmachten, in einem Arbeitslager irgendwo interniert sind. Jedes Jahr verlieren Tausende von Christen ihr Leben, nur weil sie zu Jesus gehören. Etwa 200 Millionen Christen sind ständig in Gefahr, bedrängt oder verfolgt zu werden. Einer von ihnen, ein rumänischer Pfarrer, Richard Wurmbrand, war wegen seines Glaubens im kommunistischen Rumänien 14 Jahre in Haft. 14 Jahre weggesperrt. 14 Jahre haben die Kommunisten versucht, ihn, den Zeugen des Evangeliums, zum Schweigen zu bringen. Vergeblich. Gott hat etwas anderes mit ihm vorgehabt und dieser Mann wurde zur Stimme der Märtyrer. Nicht um zu erzählen, wie schlimm das Leid war. Er hat immer wieder gesagt, das könnte ich tun, meine Berufung ist eine andere. Er hat davon berichtet, wie im Aufblick auf Jesus Leid überwunden werden kann. Und er hat damit erinnert an das, was im Kern des Evangeliums steht, dass die Nachfolge Jesu, der Glaubensweg, ein Weg im Schatten des Kreuzes ist. Und so ist es bis heute. Christen werden bedrängt und verfolgt. Ich denke an Christen, die ich auf Kuba kennengelernt habe. Ein Bruder dort, der ein großer Verkündiger war, unter Illegalität gearbeitet hat. Die Regierung Kubas versucht immer wieder, die Kirche zu unterdrücken, die Kirche klein zu halten. Und dann darf man das erleben, das hat mich einfach in dankbares Erstaunen versetzt, wenn dann plötzlich bei einer illegalen Freiluftveranstaltung Tausende sich versammeln. Unter dem Radar der Regierung. Und Gott baut seine Gemeinde gerade in den Ländern der Verfolgung allen Schwierigkeiten zum Trotz. Und dann fragen wir als Hilfswerk auch, wie wir davon profitieren können als freie Gemeinde. Was sollen wir damit machen mit diesen Vorbildern, mit diesen Informationen? Und dann denke ich zuerst, Paulus hat es mal gesagt im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 14, dass wir lernen können von der verfolgten Gemeinde. Paulus hat geschrieben, dass seine Gefangenschaft, Paulus war ja immer im Gefängnis, dass seine Gefangenschaft dazu beigetragen hat, dass Christen mutiger geworden sind. Wissen Sie was? Ich wünsche mir kaum etwas mehr in Deutschland, als dass wir Christen etwas mutiger werden und fröhlich und unverkrampft mit unserem Glauben an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft als Licht leuchten in der Dunkelheit. Die verfolgte Gemeinde weiß darum, die verfolgten Christen beten dafür. Und dafür dürfen wir auch beten. Herr, gebrauch mich doch auch da, wo du mich hingestellt hast. Die Platzanweisungen Gottes sind oft schwierig. Ich denke an Christen in Indien, dieser riesige Subkontinent, 1,3 Milliarden Menschen. Wahnsinn! Und in diesem Land, in diesem riesigen Land Indien, die kleine Gemeinde Jesu, wir denken manchmal, wir sind wenige, aber denken Sie mal an Indien. Die kleine Gemeinde Jesu, die das Licht des Glaubens in dieses riesige Land hineinträgt und damit oft viel Verfolgung erntet. Ich habe vorhin von den Dalit, von den Unberührbaren gesprochen. Es gibt dann Pogrome in Indien, wo ganze Dörfer ausgelöscht werden. Da dürfen wir beten, tausende Christen auf der Flucht, hunderte Häuser zerstört, Kirchen niedergebrannt. Das ist die Realität dieser Tage in der Welt. Ich traf dann einen Diakon in seiner kleinen Kapelle. Man sieht so den Schatten vom Dachgestühl, alles ist zerstört, die Dachbalken angekokelt, die Ziegel liegen auf dem Boden, Unrat überall. Und vorne im Altarraum steht ein Bibelwort aufgeschrieben, ein Jesuswort: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er erklärt mir, was da steht, und ihm laufen die Tränen. Ich sage: Lieber Freund, was ist los? Und er sagt: Du, mein leiblicher Bruder hat diese Kapelle zerstört und wollte mich töten. Ja, was sagt man da? Ich dachte, lieber Freund, da würde ich auch weinen. Und er guckt mich mit großen Augen an und sagt: Du verstehst gar nichts. Ich weine doch nicht, weil mein Bruder mich töten wollte oder weil die Kapelle zerstört ist. Ich weine wegen dieses Bibelwortes. Wenn doch nur mein Bruder wüsste. Und wissen Sie, in solchen Momenten, da fühle ich mich so klein und denke, wie hart ist mein Herz. Wie hart sind wir oft. Und kein Wunder wächst die Gemeinde Jesu in diesen Ländern. Ach Herr, schenk doch auch uns wieder diesen Glauben, der den Nächsten sieht. Und wenn man dann mit den Geschwistern, denen die Kirche zerstört wurde, Gottesdienst feiert, dann setzen sie sich einfach auf die Straße. Und dann feiern wir zusammen Gottesdienst und dann sagen sie: Hast du ein Wort für uns? Ja, was will man Menschen sagen, die alles verloren haben? Wir haben manchmal Floskeln, Kopf hoch, verliere nicht den Mut, aber das trägt ja nicht. Und dann ist es wieder dieses ewige Gotteswort, das Trost spendet. Gott selber durch seinen Geist, der Kraft gibt. Und dann hat mich das so bewegt, als ich sagte, ich komme von einem Hilfswerk, wir können euch helfen, was ist die größte Not, haben sie mir erzählt, die haben uns die Bibeln genommen. könntet ihr uns Bibeln geben. Dann konnten wir dort mit der Bibelgesellschaft 1000 Bibeln verteilen. Ich lerne so viel in der verfolgten Gemeinde. Sie ist eine betende Gemeinde und sie hat verstanden, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Habt ihr Bibeln für uns? Und dann die Geschwister in der islamischen Welt. Da haben wir viele Meinungen über den Islam, da wird viel diskutiert. Neben allem, was man sagen kann, sind Muslime auch Menschen wie du und ich, die zum Zahnarzt gehen, Ehekrach haben, Schulprobleme kennen. Eins kennen sie nicht, das Evangelium, das wir heute in den Kern unseres, ins Zentrum unseres Gottesdienstes gestellt haben. Und da bewegt es mich, dass es Männer und Frauen, jung und alt, gibt, die oft unter Lebensgefahr in diese Länder gehen und die frohe Botschaft weitergeben, dass da über den Wolken ein Vater im Himmel thront, der uns kennt, der uns sieht, der uns liebt und der diesen Gnadenstrom Jesus Christus, das Heilsangebot für die ganze Welt bereithält. So baut Gott auch in diesen Ländern seine Gemeinde. Die Christen dort zahlen oft einen hohen Preis. Meine Kollegin hat eine Familie besucht in Pakistan, wo der Sohn bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist, Asim. Und meine Kollegin war tief bewegt, wie die Eltern über diesen Tod dachten. Sie waren natürlich untröstlich, aber sie waren auch dankbar, dass ihr Sohn den Glauben bekannt und nicht verleugnet hat. Und das lernen wir auch von der verfolgten Gemeinde. Die verfolgte Gemeinde weiß um den Preis der Nachfolge und ist bereit, ihn zu bezahlen. In dem Gottesdienst, auf den der Anschlag verübt worden war und bei dem Asim ums Leben kam, war eine Lehrerin an einer staatlichen Schule in Pakistan, Batsema. Und sie ist durch diesen Gottesdienst letztlich zum lebendigen Glauben gekommen. 500 Leute waren in der Gemeinde. Alle haben überlebt, weil Asim in dem entscheidenden Moment eingeschritten war. Und Batsema hat dann meiner Kollegin erzählt, dieses Opfer von Asim, der den Anschlagsattentäter aufgehalten hat und sein eigenes Leben gegeben hat, wurde für sie zum Gleichnis für das, was Jesus getan hat. Und zum ersten Mal hat sie verstanden, worum es im Evangelium geht. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat Jesus mich geliebt, dass er sein Leben gab, damit ich Leben haben kann. Und jetzt ist sie eine veränderte Frau. Und jetzt sagt sie, jetzt möchte ich auch mein Leben gebrauchen. In dieser Zeit und in dieser Welt. Und damit möchte ich schließen. Das möchte ich auch. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir unser Leben bewusst in der Nachfolge Jesu leben und dass wir selbst bereit sind, auch um den Menschen um uns her dieses Evangelium weiterzusagen. Amen.